Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Freunde, seid ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen telefonischen Bibelstunde. Mittlerweile ist diese telefonische Bibelstunde ja schon fast so etwas wie eine Institution. Jede Woche eine Bibelstunde übers Telefon. Immer wieder mal kommen neue dazu und wir freuen uns, wenn Sie dann auch regelmäßig dabei bleiben. Die Bibelstunde wird immer donnerstags auf die Telefonnummer gesetzt, so dass jeder sie am Telefon mit hören kann. Weil immer wieder mal ein Neuer dabei ist und gerne natürlich auch weiß, was ist der Hintergrund dieser Bibelstunde, am Anfang immer so ein paar Hintergrundinformationen und etwas zum Ablauf der Bibelstunde. Mein Name ist Rainer Wagner. Ich bin Gemeinschaftspastor oder wie man es früher nannte, Prediger der evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim in der Pfalz. Der eine oder andere kennt mich dadurch, dass ich im Land hin und wieder Evangelisationen halte, bei Glaubenstagen reden darf oder auch an der Siloa Bibelschule einen Lehrauftrag für Bibelkunde und einige andere Fächer mit wahrnehmen kann. Die Bibelstunde, die über das Internet übertragen wird, ist eine Veranstaltung, die aber auch vor Ort stattfindet. Das Thema, der Text und die Gedanken, wie auch die Lieder, die wir am Telefon mitsingen können, sind das Gleiche, was mittwochs in der Bibelstunde vor Ort in Meckenheim abläuft. Wenn Sie es mal einrichten können, sind Sie ganz herzlich willkommen. Jeden Mittwoch 19 Uhr, mit Ausnahme, wenn mal ein Feiertag in der Woche ist, dann verschiebt sich's, kommen wir dort zusammen und hören dort in der Bibelstunde auch auf Gottes Wort. Normalerweise gehen wir ein biblisches Thema durch oder ein biblisches Buch. Jetzt haben wir begonnen mit der Bergpredigt. Die Bergpredigt wollen wir näher untersuchen und uns fragen, was hat der Herr Jesus uns durch diese Bergpredigt zu sagen? Wenn ihr es einmal einrichten könnt, seid ihr ganz herzlich willkommen auch zum Gottesdienst vor Ort. Wie schon erwähnt, sonntags 10.30 Uhr der Gottesdienst, mittwochs 19 Uhr die Bibelstunde, immer in unserem Gemeindehaus in Meckenheim in der Pfalz, das liegt in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße, in der Sandgasse 31. Entstanden ist diese telefonische Bibelstunde ein bisschen aus der Not. Ihr alle wisst, es gab in den letzten 2 Jahren manche Einschränkungen aufgrund der Regelungen zur Corona-Pandemie. Einige Wochen im Jahr 2021 durften deutschlandweit so gut wie gar keine Gottesdienste sein. Und wir haben uns überlegt, wie können wir Gottes Wort unseren Gemeindegliedern weitergeben, wenn sie nicht mehr in unseren Saal kommen können. Und so entstand diese telefonische Bibelstunde und auch der übertragene Sonntagsgottesdienst. Jetzt kommen wir ja wieder zusammen, aber wir haben immer wieder auch einige Kranke oder den einen oder anderen, der das nochmal hören möchte, was er mittwochs in der Bibelstunde gehört hat, damit sich's ihm besser einprägt. Allen ein herzliches Willkommen. In dieser Bibelstunde wollen wir aber auch versuchen, ein bisschen Gemeinschaft herzustellen. Einmal geschieht das schon dadurch, dass das biblische Thema und der Bibeltext das gleiche ist, wie wir es an den Mittwochen in Meckenheim in unserer Bibelstunde vor Ort haben. Dann aber auch dadurch, dass wir auch am Telefon gemeinsam singen können. Wir benutzen dazu 2 verschiedene Liederbücher, die in verschiedenen Gemeinden üblich sind. Viele der Lieder dort stehen in beiden Liederbüchern. Wir benutzen das Gemeinschaftsliederbuch, das in den Stadtmissionen und landeskirchlichen Gemeinschaften gebräuchlich ist. Das Gemeinschaftsliederbuch Jesu, unsere Freude. Und wir benutzen dafür den geistlichen Liederschatz, der in den Brüdergemeinden das übliche Liederbuch ist. Ich sage auch bei der Übertragung jeweils die Nummer an und dann könnten Sie mitsingen und da geht es auch nicht drum, wer am schönsten singt, sondern wir wollen den Herrn loben und Gemeinschaft durch diese Lieder auch am Telefon haben. Es hat sich als sinnvoll gezeigt, dass Sie bei der Bibelstunde selbst eine Bibel mit zur Hand nehmen. Es passiert schon mal, dass während einer Bibelstunde die Gedanken ein bisschen weggehen. Hat man aber eine Bibel vor sich, dann kann man die entschwundenen Gedanken schnell wieder auffangen und ist schnell bei dem, was uns hier gesagt wird. Dies so als allgemeine Hintergrundinformation zur Bibelstunde. Nun wollen wir diese Bibelstunde beginnen. Eine Bibelstunde ist in gewisser Weise auch ein Gottesdienst. Und so wollen wir diese Bibelstunde beginnen als einen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns zu Beginn gemeinsam das alte Glaubenslied singen. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Es findet sich im geistlichen Liederschatz an der Nummer 442 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 521. Ja, liebe Geschwister, das war ein Lied, in dem es um Heiligung geht. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. In der Bibelstunde gehen wir jetzt für etliche Wochen, vielleicht 2, 3 Monate, die Bergpredigt unseres Herrn Jesu durch. In der vergangenen Woche hatten wir die Einleitung betrachtet, dass Jesus nämlich dort auf einem Berg in der Nähe von Kapernaum seine gewaltige erste Rede hielt. Diese Rede, das ist die Regierungserklärung Jesu. Man könnte auch sagen, es ist die Verfassung. Heute wollen wir uns mit der Präambel der Verfassung beschäftigen. Wir haben in Deutschland das sogenannte Grundgesetz, das ist unsere Verfassung. Und in diesem Grundgesetz voran liegen einige grundsätzliche Gedanken, eine Präambel. So haben auch wir die Präambel der Regierungserklärung Jesu. Mit Jesu kommen ist das Reich Gottes angebrochen, die Herrschaft Gottes in Jesus Christus. Als er hier auf der Erde war, da konnten die Feinde, Satan und alle Finsternis, sich nicht gegen ihn durchsetzen. Und andere haben in seiner Nähe erlebt, wie wunderbar es ist, zu Gott zu gehören. Nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er dort die Regierungsgewalt auch vor der ganzen unsichtbaren Welt äußerlich übernommen. Wir sind in der Zeit, wo Jesus vom himmlischen Thron, wie es im Lied hieß, vor dem Thron des Lammes ausregiert. Und es ist so gut und wunderbar, dass wir mit diesem Herrn Jesus auch persönlich reden können. Das tun wir im Gebet. Lasst uns das jetzt zu Beginn gemeinsam tun. Ja, Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du da bist, dass du uns kennst, dass du jeden von uns persönlich lieb hast und dass du uns so liebst, dass du einst auf Golgatha sogar für uns dein Leben gelassen hast. Aber es ist nicht nur das, dass du damals für uns gestorben bist, nicht nur das, dass du uns unsere Sünden vergibst und uns auch reinigst und du willst uns auch im Glauben weiterführen. Das tust du durch dein Wort, das tust du durch dein Beispiel und wir möchten dich bitten, dass auch jetzt durch dein Wort in der Bibelstunde uns deine Art groß wird. Bitte sei jedem von uns nahe. Du siehst, wie es denen geht, die krank sind. Siehst jeden Einzelnen, der vielleicht auch schon ganz mutlos geworden ist, über den Problemen, die auf ihn zukommen. Hab Dank, dass du keinen allein lässt und dass du mit jedem letztlich Gedanken des Friedens hast. Bitte rede jetzt wieder segnend zu uns. Amen. Es gibt ein Lied, das sich leider in unseren Büchern nicht findet, das aber speziell Aussagen zur Bergpredigt macht und zu dem Text, den wir heute haben. Und so habe ich mich entschlossen, einmal ein Lied reinzunehmen, was wir, nur wenn wir es auswendig können, mitsingen können. Hört, wen Jesus glücklich preist. Dieses Lied greift das auf, was wir heute in der Bibelstunde betrachten wollen.
Halleluja, Halleluja, Gottes Liebe. Gottes Reich verheißt.
Ja, liebe Geschwister, das war heute mal ausnahmsweise ein etwas moderneres Lied. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, das mit in unsere Andacht reinzunehmen. Aber weil dort zusammengefasst wurde, was zumindest in den ersten Seligpreisungen steht, dachte ich, wir können auf dieses Lied mal hören. Und so ist mal ein anderer Ton in den Einstieg in die Bibelstunde gekommen. Nun aber wollen wir zur Bergpredigt und dieser Präambel der Bergpredigt kommen. Ich habe es überschrieben, das Geheimnis echter Freude. Und ich lese den Text aus Matthäus, Kapitel 5, von 3 bis 12. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Liebe Geschwister, so beginnt Jesus seine Grundsatzpredigt. Ich gehe davon aus, dass er auf jeden einzelnen Satz noch viel näher eingegangen ist. Aber das Wesentliche ist uns im Matthäus-Evangelium überliefert. Wer sich selig nennen kann. Nun, was ist das selig? Wenn ihr dieses Wort seht, dann werdet ihr merken, das hat nichts mit Seele zu tun. Obwohl manche denken, es wäre was mit der Seele zu tun hat. Das griechische Wort, und das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, für Seele heißt Psyche. Aber um die Psyche und um das Gefühl geht es nicht. Ich habe den ein oder anderen erlebt, der sich gerade aufgrund der Seligpreisungen in so ein Gefühl reinsteigern wollte. Aber es zeigte letztlich nur, er kennt die Hintergründe dieses Wortes nicht. Was bedeutet es selig? Man könnte es auch so überschreiben: zu beglückwünschen sind die, glücklich zu preisen sind die. Und wenn wir das so reinnehmen, zu beglückwünschen sind die geistlich Armen, denn ihnen ist das Himmelreich. Zu beglückwünschen sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Zu beglückwünschen sind die Sanftmütigen, denn ihnen wird das Erdreich geschenkt. Selig sind die zu beglückwünschen sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden, und so weiter. Die Seligpreisungen sind Feststellungen. Es sind Feststellungen über das, was uns letztlich glücklich machen kann. Die Seligpreisungen stehen am Anfang des niedergeschriebenen
Wort des Gottes. Im Psalm 1 wird darauf ein Stück etwas Vergleichbares gesagt. Der Psalm 1 ist ja der Einstieg in die Psalmen. Lasst mich den Psalm 1 einmal vorlesen. Mancher kennt ihn sicher auswendig, aber da geht es auch um die, die glücklich zu preisen sind. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Da könnte auch stehen, selig zu preisen. Glücklich ist der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Dahinter steht, letztlich sind die doch unglücklich, die im Rat der Gottlosen sitzen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern hat Lust am Gesetz, am Wort des Herrn und redet von seinem Wort Tag und Nacht. Der ist glücklich zu preisen. Und der wird dann beschrieben. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, gerät wohl. Aber so glücklich sind die Gottlosen nicht, sondern sie sind wie Spreu, den der Wind verstreut. Darum bleibt der Gottlose nicht im Gericht, noch der Sünder, der sich gegen Gott auflehnt, in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Weil der Gottlosen Weg vergeht, weil sie nicht unter den Gläubigen bleiben können, weil sie nicht am Wasserbächen sind, vertrocknen sie und gehen letztlich ein. Jesus gibt wie im Psalm 1 am Anfang so eine Aussage, wen man wirklich glücklich nennen könnte. Glücklich zu preisen, selig, das ist das Gegenteil von dem, was Fluch ist. Im 1. Mose Buch, Kapitel 3, da wird von verschiedenen Flüchen geredet, die durch die Sünde auf die Menschen gekommen sind. So ist Adam unter so einen Fluch gekommen. Und zu Adam sprach er, 1. Mose 3, 17 bis 19. Und zu Adam sprach er, Gott, dieweil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und hast gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Kummern sollst du dich darauf nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde, und du sollst wieder Erde werden. Was ist das für ein Unterschied? Seligpreisung, wo Gott sagt, ihr seid glücklich zu nennen, wenn ihr geistlich arm seid, wenn ihr barmherzig seid, wenn ihr Friedensstifter seid. Aber umgekehrt muss er von den anderen reden, die Schuld auf sich geladen haben, die in Sünde sind und die dadurch viel Schlimmes haben. Sie sind in der Welt, sie haben kein gutes Ende. Sowohl in den Psalmen wie auch im Neuen Testament wird immer wieder einmal gesagt, dass es denen, die zu Gott gehören, gut geht. Im Alten Bund wird das dann immer im Alten Testament so übersetzt, wohl geht's dem. Und im Neuen steht dann diese Wendung selig. Psalm 32, da wird von so einem Wohlgehen geredet. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Da können wir auch sagen, selig, glücklich zu nennen, ist dem die Übertretungen vergeben sind und dessen Sünde bedeckt ist. Im Unglück ist der in der Sünde lebt. Aber glücklich zu preisen ist der, dem die Sünde bedeckt ist und dem die Übertretung vergeben ist. Psalm 84 nennt noch etwas anderes, worüber sich der Mensch glücklich nennen kann. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Psalm 84, Vers 13. Der sich auf Gott verlässt, der ist selig zu nennen. Und dann finden wir in der Offenbarung häufig diese Wendung, selig. Offenbarung 14. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel sagen, Johannes, der durfte ja ein Stück vom Himmel sehen und durfte auch im Himmel reinhören. Ich hörte eine Stimme vom Himmel sagen, schreibe, selig sind die Toten. Hier wird etwas gesagt, dass welche, die verstorben sind, glücklich zu nennen sind. Manche sagen, der hat jetzt ausgelitten. Das ist damit nicht gemeint. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Die also, wenn sie sterben, zum Herrn gehören. Von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wenn ein Kind Gottes stirbt, dann ist es glücklich zu nennen. Die Last, die er in diesem Leben tragen musste, davon kann er ruhen. Und das, was er für die Sache des Herrn getan hat, das geht nicht unter. Oder Offenbarung 16, Vers 15. Jesus sagt da, dass er wiederkommt. Siehe, ich komme unerwartet. Wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe. Selig sind die, die darauf achten, dass sie vor Gott rein und sauber dastehen. Offenbarung 19, Vers 9. Und er, ein himmlischer Bote, sagt zu Johannes, schreibe, selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftig Worte Gottes. Wen Jesus zu sich berufen hat, der ist glücklich zu nennen. Und dann wird uns auch vom jüngsten Tag berichtet. Jetzt könnte man sagen, sind die selig, die am jüngsten Tag auferstehen? Nein, nein. Selig sind die, die am Anfang dabei sind, wenn die noch lebenden Gläubigen zu Gott in seine unsichtbare Welt rübergenommen werden. Wir nennen das Entrückung. Und die dann auferstehen, das nennt man die erste Auferstehung. Offenbarung 20, Vers 6, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solchen hat der andere Tod keine Macht. Der andere Tod ist die Verdammnis. Die, die zu Jesus gehören, die werden auferstehen, werden bei Jesus sein. Und der andere Tod, das Urteil über unsere Sünde, hat keine Macht über sie. Denn Jesus hat bereits die Strafe, die auch die Gläubigen verdient hätten, weil sie auch Sünder waren, auf sich genommen. Offenbarung 22, so am Ende der Bibel, da wird noch etwas über die Bedeutung des Wortes Gottes gesagt. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus, er will wiederkommen. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. Was ist selig? Selig heißt, glücklich zu nennen, glücklich zu preisen sind die. Wir wollen uns jetzt einmal ein bisschen näher ansehen, was uns diese Aussagen bedeuten können. Wir leben ja in einer Welt, aber die Bibel sagt von der Welt, die Welt liegt im Argen. Johannes schreibt in seinem Brief, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Aber alle Menschen, die auf der Erde sind, sind zuallererst einmal in diese Welt reingestellt. Wenn ich aber zu Jesus gefunden habe, da bin ich zu seinem Reich gekommen. Und wenn ich in seinem Reich bin, da unterscheiden sich die Maßstäbe und die Werte. Bei Jesus ist es tausendmal besser, wie alles, was wir in dieser Welt haben können. Ich habe mir mal so eine Gegenüberstellung gemacht. Einmal, was hält unsere vergängliche Welt für großartig? Es gibt schlechte und korrupte Leute, die halten es für großartig, wenn einer durch Betrügereien zum Reichtum gekommen ist. Die halten es für großartig, wenn einer hochgekommen ist, dadurch, dass er alle anderen von sich gestoßen hat und selbst auf ihn aufgestiegen ist. Nun, so boshaft benimmt sich auch nicht jeder Ungläubige. Aber die Maßstäbe dieser Welt, auch wenn sie scheinbar anständig sind, sind viel weniger als die Maßstäbe des geistlichen Glücks, die wir haben dürfen. Wenn ihr die Bergpredigt so ein Stück durchgeht, da beginnt sie ja, also diese Maßstäbe, mit Vers 3. Selig sind die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Maßstab der Welt ist nicht geistliche Armut. Maßstab der Welt, der Ungläubigen, ist, etwas zu gelten, etwas im Mittelpunkt zu stehen, etwas Großes geleistet zu haben und auch entsprechend Anerkennung zu bekommen. Und es gibt Christen, die nicht Jesus wirklich im Herzen haben, sondern die ihr eigenes menschliches Wesen nur so ein bisschen christlich veredelt haben. Die sind der Überzeugung, wenn ich anständige Taten vollbracht habe, dann bin ich eigentlich gut. Und manche halten sich auch als Christen an die Aussage der Politiker: Tue Gutes und rede darüber. Man kann das am besten mit so einem Huhn vergleichen, das ein Ei gelegt hat und dann ständig gackert vor Freude. In der Welt wird gegackert über das, was man geleistet hat. Bei Jesus ist das anders. Da gibt es andere Maßstäbe. Maßstäbe geistlichen Glücks. Wer ist selig? Wer ist glücklich zu nennen? Arme. Selig sind die geistlich Armen. Wer arm ist, der hat nichts. Aber wir haben einen himmlischen Vater, der hat ein wunderbares Geschenk für die geistlich Armen. Das Himmelreich. Die in der Welt, die haben viel. Aber die, die zu Jesus gehören, die haben das Himmelreich. Wenn du merkst, vor Gott müsste ich viel mehr aufweisen können, mir fehlt zu viel, ich bin arm vor Gott. Wenn du das weißt und dir auch deutlich machst, dann brauchst du nicht verzagen. Ich kannte eine Schwester und die sagt, ach, ich habe ja so wenig für Gott getan. Es ist ja bei mir so, wie wenn ich nur in so einer Ecke sitzen könnte im Himmel. Du darfst das ganze Himmelreich erben, nicht nur einen Platz in der Ecke. Wenn du weißt, dass du alles vom Herrn brauchst. In der Welt gibt es noch weitere Maßstäbe, nach der gestrebt wird. Spaß. Das Wort Spaß war noch vor 20 Jahren so bei gebildeten Leuten gar nicht so im Schwange. Heute wollen sie alle Spaß haben. Es gibt eine Spaßgesellschaft. Und wehe, wenn etwas den Spaß stört, dann fühlen sie sich nicht mehr vor. Spaß und Vergnügungssucht, das sind Dinge, die man in der Welt haben möchte. Jesus sagt hier, selig sind die da Leid tragen. Die Traurigen. Wieso sind die glücklich zu nennen, die traurig sind? Sie sind glücklich zu nennen, weil sie getröstet werden von Gott. Wenn du also weißt, ich habe nichts vor Gott, ich bin nur schwach, wenn du geistlich arm bist, dann darfst du wissen, du bist zwar arm, aber Gott will dir sein ganzes Reich geben. Wenn du merkst, wie niedergeschlagen du oft bist, wie traurig, dann darfst du wissen, wir haben einen Herrn, der dich tröstet. Im Alten Testament, da steht mal dieses wunderbare Wort, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist doch das Glück, wenn ein Kind merkt, die Mutti wischt mir die Tränen ab. So wird es einmal sein. Und so steht es auch in der Offenbarung. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Da gilt noch was in der Welt. Und zwar die Arroganz. Sie tun das Wort nicht benutzen. Da weiß jeder, das ist Hochnäsigkeit. Sie nennen das Gradlinigkeit und Bedeutung. Das sind irdische Maßstäbe. Dass man geehrt wird, dass man genannt wird. Ich habe mal eine Zeit lang eine Aufgabe gehabt, wo viele weltliche Institutionen dazu kamen. Wehe, wenn man einen Repräsentanten der Institution übersehen hat bei einem Bedanken. Dann merkte man, wie beleidigt sie war. Geistliche Maßstäbe sind Demut. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wenn du in dieser Welt auch schwach bist, du darfst das Erdreich am Schluss besitzen. Das wird manchmal auch schon hier so sein. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wo der Kommunismus zusammengebrochen ist. Die Gläubigen galten in dieser Zeit nicht viel, auch im Westen übrigens nicht. Aber dann, als das zusammenbrach, wo die Welt niemanden hatte, der an ihrer Stelle stehen konnte, da wurden die plötzlich erwähnt. In der Welt ist man stolz auf das Erreichte. Das ist auch so ein Maßstab der Welt. Wie mancher steht da und sagt, ich habe mir im Laufe dieses Lebens ein Haus gebaut, ich habe ein gewisses Vermögen angereift und wenn die Kinder dann mal erben, dann werden sie gerne an mich denken. Oh, wie irrt ihr euch. Kaum ist jemand gestorben, ist das Erbe aufgeteilt und man wird viel schneller vergessen, als man erwartet. Wer stolz auf das Erreichte ist, der hat zwar hier so etwas wie eine Art Selbstbestätigung, aber es geht bald unter. Bei Gott ist das anders. Selig sind die Hunger nach Gerechtigkeit. Mancher, der wird immer wieder merken, dass er übersehen wird. Aber hier wird gesagt, die, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, sie werden einmal satt werden. Selig sind die Barmherzigen. In dieser Welt, da wird oft gesagt, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Dieser Mensch, der hat mir was Schlechtes zugefügt, dem werde ich auch was zufügen. Selig bist du, wenn du barmherzig bist. Das Wort barmherzig kommt in der alten deutschen Sprache aus dem Wort ein Herz für Arme, für Bedeutungslose haben. Nicht aufrechnen in deiner Leistung, nicht aufrechnen dessen, was man dir angetan hat, sondern Barmherzigkeit, die gilt etwas. Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie sollen Gott schauen. O Reinheit, das ist ein Wort, das klingt ungeheuer altmodisch. In meiner Kindheit, da hat es einen gewissen Makel, wenn man mit Frau zusammenlebte, ohne verheiratet zu sein. Man wusste, was sich gehört. Aber die Menschen waren ähnlich schon wie heute. Wie heute, wo sie sich zusammenwerfen und wieder auseinandergehen. Es gab viele unreine Wünsche und Gelüste, denen Menschen nachgegangen sind. Aber viele meinen dann eben, das macht das Leben angenehm, in solchen unreinen Lüsten zu leben. Ich will manche der Unreinheiten gar nicht erwähnen. Wenn man heute zu deutlich das bei Namen nennt, da kann man sogar schon mit den Gesetzen und mit der Obrigkeit Probleme haben. Aber selig sind die, die reinen Herzen sind. Wer sich hat reinwaschen lassen vom Herrn. In der Welt ist oft Rache und Streitsucht etwas, wo man sich durchsetzen will. Im Augenblick tobt dort in der Ukraine dieser Krieg. Was ist da doch für Rache und Streitsucht im Leben? Ich hörte gerade heute, da hat ein amerikanischer Senator, der auch noch Graham heißt, wie der bekannte Evangelist, gesagt, ach, wenn sich doch einer findet in Russland, der den Putin ermordet. Ich bin traurig darüber, dass durch Putin ein Krieg begonnen hat. Es ist die Art der Welt. Putin hat seine Gründe. Die Ukrainer haben ihre Gründe, sich zur Wehr zu setzen. Wer da streitsüchtiger ist, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, in der Ewigkeit wird es keinen Krieg mehr geben. Keine Rachegedanken, keine Streitsucht. Es ist die Erfindung von Menschen. im Alten Testament, bereits in der fünften Generation, wird von der Blutrache gesprochen, die unter Menschen aufgekommen ist. Ein gewisser Lamech hat sie eingeführt. Glücklich wird mit Mord und Totschlag niemand. Selig sind die Friedfertigen, beziehungsweise die, die Frieden stiften. Frieden stiften, das bezieht sich so ein bisschen auf die, die andere, die im Streit sind, beruhigen und ihnen helfen. Wenn eine weitere Aussage ist hier, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Es gibt irdische Gerechtigkeit und mancher, der da sich stark dafür eingesetzt hat, hat hier im Leben schon Probleme gehabt, von welchen die scheinbar stark waren. Zurückschlagen bzw. sein Recht durchsetzen, das ist typisch für die Welt. Hier aber heißt es, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie daran lügen. Glücklich zu nennen seid ihr, wenn er um Jesu willen leidet. Jesus hat einmal gesagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wer gegen Gläubige üble Gerüchte verbreitet, wer ihnen das Leben schwer macht, der wird dadurch keinen Segen haben. Aber die Gläubigen, die das ertragen müssen, die werden von Jesus gesegnet. Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht leidet. Die Maßstäbe des Glaubens sind, glücklich zu nennen sind die, die sich äußerlich arm nennen. Jesus war äußerlich auch arm. Durch die Armut wirst du ein Stückchen Jesus ähnlicher. Jesus sagte einmal, die Füchse haben Baue, die Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen muss, kann. Geschwister, so arm brauchen wir nicht zu sein, aber wir dürfen wissen, der Herr will uns dafür das Himmelreich schenken, wenn wir hier auch auf etwas verzichten müssen. Die Trauer, die Demut, alles Dinge, die in der Welt nicht gewünscht werden und nicht beliebt sind, es macht selig. Hunger nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, all die sind selig zu werden. Ich habe mir diese Seligpreisung noch einmal ein Stückchen näher angesehen. Alles das, was hier als gut genannt wird, ist etwas, was wir uns nicht erarbeiten können. Von sich aus wird niemand glücklich sein, wenn er arm ist oder auch wenn er geistlich arm ist. Die Pharisäer bildeten sich etwas ein auf ihre scheinbar geistliche Größe. Und auch unter Christen gibt es das manchmal, dass der eine oder andere sagt, oh, ich habe diese Erkenntnis und diese Sicht und die anderen sind noch nicht so weit wie ich. Vor Gott sind die am höchsten, die geistlich arm sind. Im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 27, da wird über das wirklich Wichtige genannt. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch das Gesetz, durch der Werkegesetz, nicht so, sondern durch das Glaubensgesetz. Geistliche Armut, das ist ein Grund, dankbar zu sein. In einem Lied hat mal jemand das so beschrieben, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Es ist interessant, dass die Dinge, die geistlich wichtig sind, oft passiv sind. Armut erarbeitet man sich nicht, geistliche Armut. Aber mit geistlicher Armut, mit Reichtum kann ich mir auch nichts erarbeiten. Eine passive Eigenschaft, geistlich arm. Geistliche Traurigkeit, was ist damit gemeint? Selig sind die Traurigen. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Hier werden zwei Traurigkeiten gegeneinander gestellt. Die Traurigkeit, die glücklich machen kann, die göttliche, und dann die Traurigkeit der Welt. Mit der Traurigkeit der Welt ist eine psychische Traurigkeit gemeint. Die Traurigkeit derer, die sich beleidigt fühlen, die vor sich hinschmollen, oder vielleicht auch so eine Traurigkeit, die in die Depression treibt. Wenn du echte Depression hast, dann halt dich zu einem Arzt. Wenn du aber so mit der Depression und mit der Traurigkeit spielst, dann komm mit deinen Tränen zu Jesus. Sonst kann die Traurigkeit dich in den Abgrund reißen. Die göttliche Traurigkeit, die wirkt eine Rolle, eine Reue, die niemand gereut. Göttliche Traurigkeit ist die Traurigkeit über die eigene Sünde. Die ist gut. Das ist das Großartige. Wenn die Träne rinnt um der Sünde Last, wenn um die Sünde die Wang ablasst. Kennst du die Traurigkeit darüber, dass du dem Herrn Schaden gemacht hast? Dann bist du selig. Wenn du nur so eine gemütsmäßige Traurigkeit hast oder gar suchst, oder wenn du Drogen nimmst, die erzeugen ja auch manchmal solche traurigen Gefühle, dann ist es gefährlich. Selig sind die Sanftmütigen. Der Herr Jesus war sanftmütig. Denk doch nur mal daran, wie er die im Ehebruch ertappte Frau vor sich hatte. Die anderen waren der Meinung, man muss ihr gerecht begegnen und nach dem Gesetz muss sie sterben. Das ist gerecht. Und dem Herrn Jesus tat diese Frau leid. Herr Jesus hat ihr das Leben gerettet. Nach dem Gesetz hätte derjenige, der die Frau beim Ehebruch ertappt hat, bei der Steinigung den ersten Stein werfen müssen. Und dann hätten alle mitgeworfen und die Frau wäre elend umgekommen. Aber Jesus verändert dieses Gesetz. Er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann gingen sie alle davon, von ihrem Gewissen überführt, weil klar war, auch in ihnen ruht so viel Schmutz. Geistliche Sanftmut. Jesus sagt nicht zu dieser Frau, ist gut, wie du gelebt hast. Nein, das sagt er nicht. Er sagt zu ihr, sündige hinfort nicht mehr. Geistliche Sanftmut zieht den Sünder, will ihn retten, zeigt ihm seine Liebe, aber ermahnt freundlich, sündige hinfort nicht mehr. Der Apostel Paulus war um des Glaubens willen im Gefängnis. Und dort lernt er einen Mitgefangenen kennen, einen entlassenen Sklaven, der seinem Herrn viele Probleme gemacht hat. So was gab es eben auch. Paulus hat ihn kennengelernt, hat ihm von Jesus gesagt. Und dieser Mitgefangene ist gläubig geworden, Onesimus. Und dann schreibt Paulus den Herrn des Onesimus, dem Philemon, einen Brief. Er schickt den entlaufenen Sklaven, der vorher so ungeschickt und böse war, zurück zu seinem Herrn und berichtet davon, dass er ihn im Gefängnis getroffen hat. Und er sagt, ein Sklave habe ich ihn empfangen, jetzt hast du einen Bruder in ihm bekommen. Barmherzigkeit. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und viele andere zeigen, dass das vor Gott die richtige Art ist. Und dann gibt es so etwas wie geistliche Sehnsucht. Geistliche Sehnsucht. Einmal wird alles anders werden. Sollte aber Gott nicht auch die retten, seine Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, er wird nicht verziehen. Die Seligpreisungen nennen gut, was man sich nicht gesucht hat, aber was Gott in uns reingelegt hat. Aber dann gibt es auch noch andere Art, aktive, soziale Eigenschaften, die auch positiv genannt werden. Direkt die Barmherzigkeit. Im Galaterbrief, da heißt Kapitel 6, Vers 10, als wir denn zur Zeit haben, so lasst uns Gutes tun jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Liebe Geschwister, Gutes tun an des Glaubens Genossen, nicht Rache. Mich hatte das am Anfang meines Glaubenslebens mal sehr bewegt, als ein Bruder ein Zeugnis gab. Da war ein gläubiger Mensch,
eingesperrt ins KZ bei Hitler. Und er hat es schwer gehabt, wie viele Gläubige. Nun konnte man in den KZs unter bestimmten Umständen auch Pakete empfangen. Aber ob man es dann bekam, das war noch eine andere Sache. Auf jeden Fall, dieser Glaubensbruder kriegte von seiner Frau im Krieg ein Paket geschickt. Und es war ja schwer, damals auch so ein Paket zusammenzustellen. Ganz einfach, weil es auch nichts gab. Und die Frau hat sich's vom Mund abgespart, was sie ihrem Mann ins KZ schickte. Und da hat sie ihm ein Paket gemacht mit Plätzchen und mit Brot und mit allem, was er brauchen konnte. Und jetzt kommt der KZ-Wächter auf ihn zu und sagt, Sie haben ein Paket. Er bestellt ihn ins Büro dort, er zeigt ihm das Paket und macht es auf und sagt, von wem bekommen Sie das? Und er sagt, von meiner Frau. Sie wollte mir ihre Liebe zeigen und so hat sie das Paket geschickt. Und dann sagt dieser KZ-Wächter, hier sind Plätzchen, nehmen Sie sich eins. Und das andere esse ich, denn ich mag die Plätzchen auch so gern. Und vor den Augen dieses hungrigen Gefangenen aß dieser Wächter das ganze Paket leer. Der Krieg geht zu Ende. Der Gefangene hat die KZ-Zeit überlebt. 10, 15 Jahre später erfährt er, dass just dieser SS-Mann, der ihn so gequält hat, ganz in der Nähe von ihm jetzt wohnt. Und dann ist er hin, wo der wohnte. Er klingelt und der ehemalige SS-Mann sieht ihn und weiß sofort, wen er von ihm hat. Und er sagt, was wollen Sie hier? Und dann sagt er, ich wollte Sie besuchen. Ach nein, lassen Sie es sein. Nein, ich wollte Sie besuchen und ich habe Ihnen auch ein Geschenk mitgebracht. Der SS-Mann wusste nicht, was er davon halten sollte. Aber es blieb ihm nichts über. Er wollte kein großes Theater vor seiner Tür. Er ließ den Mann rein. Und der Mann, dieser ehemalige Häftling, hat einen Karton, macht den Karton auf und der Karton war voll Plätzchen. Und er sagt zu ihm, wissen Sie, damals im KZ, ich hatte solchen Hunger, aber Sie essen doch Plätzchen so gern. Und ich habe gedacht, ich muss Ihnen doch auch mal was Gutes tun. Und so habe ich Ihnen diesen Karton voller Plätzchen, die meine Frau wieder gebacken hat, mitgebracht, damit Sie auch mal etwas Schönes hier haben. Da ist der SS-Mann in Tränen ausgebrochen. Was bin ich für ein schrecklicher Mensch gewesen. Im geistlichen Leben gelten nicht die Maßstäbe. Dieser ehemalige Gefangene hat nicht den angezeigt. Nein, er hat ihm etwas Gutes tun wollen. Geistlicher Versöhnungswillen. Selig sind die Friedfertigen. In dieser Welt, wo es immer Unfrieden gab, liegt ein Segen drauf und dürfen die sich glücklich nennen, die Versöhnung bringen. Oh, wenn jemand heute endlich Versöhnung bringen würde zwischen der Regierung in Russland und der in der Ukraine, was wäre das für ein Glück? Aber es gibt auch andere Länder, wo schreckliche Kriege sind, Äthiopien und so. Wir müssen einfach darum beten, dass sich doch Leute finden, die hier Brücken bauen. Die dürfen sich glücklich nennen vor Gott. Geistlicher Versöhnungswillen. Abraham war so ein Mensch. Seine Hirten und die Hirten von Lot waren immer im Streit um die Wasserquellen. Aber Abraham wollte Frieden. Und so ließ er den Lot aussuchen, welches Land er haben möchte. Die guten fetten Weiden oder das andere. Weil Abraham Frieden wollte, hat er seinem Neffen, der sehr geldgierig war, den Vorzug gelassen. Abraham ist nicht zu kurz gekommen. Auf ihn lag der Segen Gottes. Und Gott hat seine Nachkommen bis heute erhalten. Geistlicher Versöhnungswillen. Und dann die Standhaftigkeit in Verfolgungszeiten. Jesus deutet schon an, dass es Verfolgung geben wird. Viele der Geschwister aus Russland haben dort Verfolgung erlitten.
Manche haben 10 Jahre, 20 Jahre im Zuchthaus sitzen müssen, um des Evangeliums willen. Und auch heute gibt es das, dass Leute, die an Jesus glauben, ihres Lebens nicht sicher sind. In Afghanistan sind die Jesus-Leute immer mit einem Bein äußerlich gesehen im Grab. In Nordkorea, in China, in Kuba, dort ist zumindest schlimme Verfolgung. Wir wissen alle nicht, wie sich das noch weiterentwickelt wird. Aber der Herr hatte das so deutlich gesagt: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles wider euch, wenn sie daran lügen. Manchmal wird über Christen etwas gesagt, da lügen die anderen gar nicht. Wenn wir das gehört haben, was in der katholischen Kirche ein schmutziger Sünde war, durch Priester und durch hohe Kirchenfürsten. Oh, wie peinlich ist das für alle Gotteskinder auf der Welt. Und welch Schaden haben die angerichtet an Menschenseelen. Aber hin und wieder wird auch jemand verleumdet. Da gab es einen Bischof in Australien, einen katholischen Kardinal. Und er wurde vor 3 Jahren bezichtigt, sich an Kindern vergangen zu haben. Er kam vor Gericht, er wurde verurteilt und er kam ins Gefängnis. Ein Mann von über 80 Jahren. Er beteuerte seine Unschuld, aber er wurde verurteilt. Ein 1,5 Jahr später stellte sich raus, dass alles Verleumdung war. Nicht all die Dinge, die den katholischen Priestern nachgesagt werden, sind Verleumdung. Aber das, was man ihm angehangen hat. Selig sind die, die diese Schmähungen ertragen, wenn die anderen daran lügen. Vielleicht hast du auch Schmähungen ertragen müssen schon. Oder musst es noch? Sag dir, in Gottes Augen kann ich mich glücklich nennen. Offenbarung 2, da sagt der Herr Jesus zu einer der Gemeinden: Fürchte dich vor keinem, dass du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr versucht werdet, und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getrost bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Hier am Anfang der Bergpredigt, da stehen Maßstäbe. Die Maßstäbe des Glaubens sind andere Maßstäbe als die Maßstäbe in dieser Welt. Aber die Maßstäbe des Glaubens, die tragen. Die tragen auch durch das Schwere hindurch. Wenn du hier nichts bist, wenn du hier in Trauer und Demut leben musst, sodass du immer übersehen wirst, wenn gelobt wird, wenn du dich hier nach Gerechtigkeit sehnst, wenn du dich nach Barmherzigkeit sehnst und es dir nicht gedankt wird, wenn du mit einem reinen Herzen durch das Leben gehst und dir manches, was die anderen erstrebenswert halten, entgeht, selig bist du. Selig bist du, wenn du Frieden stiftest, und selig bist du, wenn du Unrecht leidest. Am Ende wird der Herr abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Welch wunderbare Zukunft zeigt uns die Bibel. In der nächsten Woche wollen wir weitersehen, wie sich die Gläubigen ja von der Welt nicht nur abheben, sondern was sie mit diesen Maßstäben erreichen auch vor Gott. Lasst uns jetzt miteinander beten. Ja, Herr Jesus, hab Dank, dass wir ein anderes Leben wie die Welt führen können. Es ist manchmal nicht so leicht. Die Maßstäbe der Welt, die haben ja auch uns beeinflusst. Sie haben auch Ausstrahlung auf uns. Aber du möchtest, dass wir anders sind als die Welt. Du hast dich so unterschieden von der Welt. Die Freuden der Welt, die haben dich nicht gereizt. Das Glück, nach dem die Welt jagt, nach dem bist du nicht gegangen. Herr, wir sind deine Geschwister geworden, weil du am Kreuz für uns gestorben bist. präge doch auch uns mit solcher geistlicher Art. Wir wollen dich heute bitten für die, die in der Ukraine unter den Kriegsverhältnissen leiden. Wir wollen dich bitten für die Kranken, die das jetzt vielleicht gehört haben. Und Herr, ich möchte dich für die bitten, die gerne so ein geistliches Leben führen möchten, wie du es in der Bergpredigt als glücklich genannt hast, aber die es nicht geschafft haben bis jetzt. Bitte, steh ihnen doch zur Seite und hilf doch, dass die, die da immer wieder versagt haben, doch auch Sieger erleben. Dank jetzt für deine unsichtbare Gegenwart. Und alles, was wir noch auf dem Herzen haben, wollen wir deinen Vater sagen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Nun, Geschwister, das war die Präambel zur göttlichen Verfassung. Und dann wollen wir sehen, in den nächsten Bibelstunden, was der Herr noch an konkreten Ausführungsbestimmungen hat. So es jemand einrichten kann, am Sonntag die Live-Übertragung des Gottesdienstes, seid ganz herzlich willkommen.